Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Fabrice Pöllmann zu Gast. Mit ihm habe ich schon mal über das Thema Behavioral Design gesprochen und heute geht es darum, wie er seinen Weg vom operativen UX-Design-Freelancer hin zur eigenen Agentur gemacht hat, welche Chancen es mit sich bringt, welche Herausforderungen es aber auch mit sich bringt und was er auf dem Weg auch für sich mitgenommen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Fabrice. Schön, dass du wieder da bist. Die Podcast-Veteranen unter allen Zuhörern wissen ja, dass du, glaube ich, in Folge 2 schon mal am Start warst, oder?
Was? Ich weiß es nicht genau. Ich war auf jeden Fall schon mal hier und ich bin richtig happy, wieder da zu sein. Auf jeden Fall.
Ich hab gerade schon gesagt, du bist auf jeden Fall vom Energielevel her mir heute ein bisschen voraus. ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Wir hatten ja das letzte Mal, glaube ich, war es bei dir so ein bisschen die Situation, da warst du gerade in der Gründung so ein bisschen. Also da hat sich das Ganze ja so ein bisschen mehr manifestiert, glaube ich. Und deswegen auch das Thema, was ich auch schon angeteasert habe, in Richtung, oder was eigentlich der Unterschied ist zwischen UX-Design beziehungsweise ja dann UX-Consulting oder Beratung, wie man immer es auch labeln will, was jetzt momentan auch so ein bisschen so ein Rising Field ist in der ganzen Branche. Und du bist da gerade auch so ein bisschen auf dem Weg dahin. Deswegen dachte ich mir, wir kommen ganz gut aus und da kannst du bestimmt auch ein bisschen interessante Sachen dazu erzählen. Aber schieß doch erstmal kurz los, was so dein Werdegang ist, weil ich weiß es ganz gut, aber vielleicht die Leute, die zuhören, wahrscheinlich eher nicht so.
Ja, dann mache ich das doch nochmal ganz kurz. Erstmal Hallihallo an alle da draußen, die zuhören und sagen wir vielen lieben Dank, dass ich heute wieder im Podcast dabei sein darf. Finde ich ein super spannendes Thema. UX-Design, UX-Consulting, UX-Strategy, was ist das überhaupt? Lass uns mal vielleicht irgendwie die ganzen Wörter auseinanderdröseln, so wie ich sie verstehe, weil ich glaube, noch nichts davon steht so richtig im Duden. Also lass uns das mal aus der einen oder anderen Perspektive irgendwie uns anschauen. Ganz kurz vielleicht zu mir. Mein Name ist Fabrice Pöllmann. Heute bin ich Geschäftsführer und Behavioral Designer bei Hello Design. Das ist jetzt der finale Name. Es hieß mal Hello Create ganz kurz zwischendurch, aber bitte alle da draußen, merkt euch Hello Design. auch da ein bisschen längerer iterativer Branding-Prozess, der das da irgendwie mitgezogen hat. Naja, und was mache ich? Ich unterstütze Startups, Mittelständler, aber auch große Konzerne dabei, bessere digitale Produkte zu bauen, bessere Markenerlebnisse zu bauen und bessere Kommunikation zu machen und das mit Hilfe von Behavioral Design. Was bedeutet das? Ich benutze Methoden aus der Verhaltenspsychologie und kombiniere die mit Methoden aus dem Design Thinking, aus dem kreativen und Designbereich. Ja, und versuche so User, Menschen besser zu verstehen und dementsprechend auch bessere Produkte zu entwickeln.
Das ist ein sehr guter Pitch. Wow.
Ja, ich habe überlegt, okay, schreibe ich mir den noch auf, bevor ich jetzt diesmal da bin. Das machen wir einfach nochmal so. Und ja, funktioniert ganz gut. Funktioniert ganz gut. Ja, vielleicht noch ein, also letzter Satz zum Werdegang. Ich habe eigentlich mal Design studiert, im klassischen Sinne, also Kommunikationsdesign. War lange Freelancer in Agenturen, habe selber eigene kleine Kunden betreut. Und habe mich jetzt aber weiterentwickelt und gedacht, die Vision ist ein bisschen größer, die Aufgaben werden größer, da muss doch mal irgendwie eine kleine Akademie Change und Beratung her.
Sehr, sehr cool. Ja, also es heißt eigentlich ja ursprünglich, klassisch ist natürlich immer ein behindertes Wort, aber klassischer Designer in dem Sinne. Also kommst aus dem Design und mit einem Behavioral Design Ansatz übrigens, wer das hören will, in der anderen Folge geht es nämlich genau um das Thema. Was eigentlich Behavioral Design ist und was das ausmacht. Heute soll es ja darum gehen, eigentlich so ein bisschen über den Weg von vom Designer mehr eigentlich hin zu einer beratenden Position. Vielleicht für alle, die da hingehen wollen, vielleicht auch für Leute, die sagen, okay, wen hole ich mir jetzt für mein Projekt an, sag ich mal, mit an Bord? Brauche ich eigentlich eher jemanden, der beratend tätig ist? Brauche ich einen Designer? Ich meine, es ist eine riesen Überschneidung, ist klar. Dementsprechend, wo würdest du, sag ich mal, in einer Nutshell die Grenze ziehen?
Es ist echt tricky, aber ich versuche es mal so auseinander zu ziehen. Ich glaube, eine beratende Tätigkeit fängt dann an, wenn man, egal was man gerade versucht zu lösen, welches kreative Problem, Dinge anfängt, deutlich holistischer zu sehen, als man sie als ein bestimmter Experte tun würde. Was meine ich damit? Beispielsweise Kunde XY kommt zu mir und sagt, hey Fabrice, wir brauchen das einfach ein schönes User-Interface-Design. Ist eigentlich schon fast alles fertig.
Ja.
Und meistens ist da noch nicht alles fertig, weil irgendwie in einem Produktdesign, digitalen Produktdesign-Kontext vielleicht nicht mal irgendwie bestimmte Wireframes stehen oder es ist halt irgendwie eine grobe Vorstellung von dem Produkt da, aber eigentlich noch gar nicht ein bestimmter User-Flow oder eine User-Journey runtergemappt oder es ist auch noch kein Konzept da, wie man vielleicht überhaupt dieses Produkt später mal mit Hilfe von Marketing irgendwie an die Person ranbringt. Und wenn man in der Lage ist, das dann zu abstrahieren, auf ein holistischeres Level zu heben und fünfmal warum zu fragen, dann fängt bei mir Beratung eigentlich an.
Ja.
Und ja.
Ja, du bitte.
Nee, alles gut. Und ich glaube, das ist tatsächlich geil. Wir haben das, also ihr Lieben, wir sitzen natürlich nicht in einem Raum. Wir haben das klassische Zoom-Delay. Ich hoffe, ihr könnt uns das alle verzeihen, dass wir eine Sekunde manchmal uns ins Wort fallen. Vielleicht der letzte Satz noch dazu. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Rolle, in die man reinwächst. Also ich habe mir nie bewusst ausgesucht, jetzt möchte ich Berater werden, sondern das ist einfach was mit steigender Expertise irgendwie passiert.
Ja, das ist, glaube ich, weil die Frage wollte ich nämlich auch stellen, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass wenn man jetzt quasi irgendwie neu anfängt oder so, ich glaube, das ist auch ein Standing, was man sich irgendwo halt erarbeiten muss, weil man, glaube ich, auch auf viel Konfrontation trifft in so einem Prozess.
Ja.
Wenn es beraten wird.
In jedem Fall. Also es gibt so ein bisschen, jetzt so wieder in der Design-Bubble gesprochen, es gibt gerade so ein bisschen den Trend dahin, dass sehr, sehr, ich mag eigentlich diese Einteilung in Junior, Senior und so weiter und so fort nicht so gerne, aber dass sehr, sehr juniorige Menschen, Designer, Designerinnen, die irgendwie aus der Uni rausfallen, direkt, ich möchte Strategy-Berater oder sonst irgendwas werden. Wo ich mir so denke, ah, Leute, ja, der Titel gibt dir vielleicht irgendwie das Recht, einen höheren Tagessatz zu verlangen, aber kannst du auch das leisten, was dieser Titel also mitbringt? Und meistens ist es einfach nicht der Fall. Ne? Also es gibt immer junge, extrem talentierte Leute, die das irgendwie auf die Kette bekommen, im höchsten Respekt immer dafür. Aber man kann sich nicht einfach irgendwie Beratung oder sonst irgendwas an die Nase binden, weil man meistens nicht mehr weiß, was das bedeutet. Und im Zweifel bedeutet das, dass du hilfst einem beispielsweise Geschäftsführer oder auf CMO-Level oder sowas, eine schwere Entscheidung zu treffen, die einen signifikanten Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens hat. Also man muss da so ein bisschen aufpassen, das, was man denjenigen sagt, das nehmen die dann für voll und du bist dafür verantwortlich, was dann passiert. Und deswegen muss man da als Berater wirklich, wirklich ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, dass das sozusagen ein Prozess ist, der irgendwie auch wieder nur aus meiner Meinung nach automatisch passiert, ist, wenn man anfängt aus seiner ersten Bubble, die man mal gelernt hat, bei mir war das wirklich klassisches Kommunikationsdesign, Grafikdesign, weiterzugehen und sich zu überlegen, okay, Digitaldesign finde ich spannend. Dann mache ich auf einmal visuelles Design, User Interface, dann mache ich auf einmal UX-Design, dann mache ich auf einmal Verhaltenspsychologie, jetzt interessiere ich mich für Business Strategy, Marketing Strategy und irgendwann bist du nicht mehr in der Lage, einfach nur aus deinem Wesen heraus alles so hinzunehmen, sondern holistisch zu hinterfragen und dann kommst du automatisch in so eine beratende Rolle.
Ja, es ist auch, was ich mir da eben dachte, ist ja, wie du schon gesagt hast, es ist ja einem ja dann, also es ist, glaube ich, auch schwierig, sich dann zu begrenzen, wenn man eben, sag ich mal, dieses Wissen dann auch mitbringt, und sieht, wo noch Potenziale liegen. Und man will ja auch, sag ich mal, aus der Natur raus, also die meisten Leute zumindest einen vernünftig guten Job machen. Dann ist es ja klar, dass man irgendwie sieht, okay, hey, aber ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, hier und da ruckelt es doch noch so ein bisschen, so da sind irgendwie noch Stellschrauben. Habt ihr da schon mal versucht zu drehen? Und das ist ja, denke ich, auch einfach ein fließender Prozess. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ich bin bis Tag X jetzt, keine Ahnung, mache ich Job A und dann an Tag Y ist dann auf einmal, okay, und jetzt bin ich nur noch Berater. Weißt du,
das ist ja. Auf jeden Fall. Und oftmals passiert es nämlich, dass auf Kundenseite du erstmal eben als Experte geholt hast, für was auch immer, und dann einfach aufgrund deiner Rolle, die du selber findest, zum Berater wirst und das auch vom Kunden sehr, sehr stark geschätzt wird. Also ich glaube, viele meiner Kunden sind einfach mit mir und meiner Leistung extrem happy, weil ich einfach diese Rolle irgendwann einnehme, weil ich merke irgendwann, wo der Schuh halt eben drückt. Und ich glaube, vielleicht noch neben diesen ganzen Expertisen und Fähigkeiten, die man sich aufbaut, ist es auch, man eignet sich eine völlig andere Art zu arbeiten an. Also wenn du initial als Freelancer, Junior Freelancer für beispielsweise User Interface Design gebucht wirst, dann hast du deinen Prozess, dann hast du deine Tools und dann bleibst du in dieser Blase erstmal drinne. Und wenn du anfängst, eher beratend tätig zu werden, fängst du eher an, so in Anführungszeichen so on the fly zu arbeiten. Also heute passiert es ganz oft, dass ich parallel so kleine UX-Sessions mit meinen Kunden mache, 2 bis 3 Stunden oder sowas, und parallel mit denen in einem digitalen Whiteboard wie Miro oder sowas das gesamte Produkt aufsketche, eher in einem Workshop-Format, ne? Oder auch das parallel, wo ich am Designen bin, der Kunde durchgehend zugucken kann. Um meine Entscheidung besser nachzuvollziehen, Sachen reinzubriefen. Also es wird ein viel, viel, viel kreativer, 100% transparenter Prozess. Und das ist es meistens, wenn du klassische Experten-Sachen hast, wo du dich irgendwie 3 Wochen im Keller einschließt, eben nicht. Und das ist bei beratenden Tätigkeiten auf jeden Fall anders.
Und ich denke auch, ist eigentlich eine ganz spannende Anknüpfung, beziehungsweise, was heißt Anknüpfung? Ich habe da nämlich noch eine sehr, sehr interessante Podcast-Folge in Planung zum Thema, zum Thema kleiner Teaser an der Stelle, zum Thema Dual-Track Agile, wo man quasi sagt, okay, man hat dieses Feedback diese Discovery, die man hat, eigentlich unterwegs. Also während du quasi an diesem Konzept, wie du es jetzt gesagt hast, arbeitest, bekommst du direkt das Feedback und auch direkt Feedback dazu, was du dann wieder mit diesem Feedback machst. Und das ist, glaube ich, auch eine extrem effektive Arbeitsweise, vor allem in der Produktentwicklung, um auch maßgeblich einen guten Einfluss aufs Gesamtprodukt zu haben. Also ich glaube, es macht dir die Arbeit auch ermöglicht es dir dann, einen besseren Job auch zu machen, einfach am Ende des Tages.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich könnte nicht mehr so arbeiten, dass ich irgendwie ein Briefing bekomme, ich schließe mich irgendwie 2 Wochen ein und baue es und spreche währenddessen weder mit Kunde noch mit User. Das, wenn man das einmal so erlebt hat, wie das eigentlich besser funktioniert, kommunikativer funktioniert, dann gehst du nicht mehr zurück, weil du weißt, dass das Produkt nicht so gut wird, wenn du es komplett alleine baust. Natürlich gibt es auch Phasen, wo man mal für sich arbeiten sollte, Ideen mal reifen lassen sollte und mit einem neuen Konzept zurückkommt. Das ist ganz normal. Aber dieses klassische Agenturverhältnis, wir schließen uns 4 Wochen ein und schauen wir mal, was wir denn für Kampagne euch gegenschmeißen, so, das funktioniert halt nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr.
Gibt es, also kann ich mir vorstellen, dass es im Gegenzug aber dann auch irgendwie Situationen gibt, wo dann Kunde sagt, okay, passt jetzt nicht. Also wir brauchen jetzt nicht jemanden, der uns irgendwie mit reinquatscht oder wir haben schon jemanden, der uns da irgendwie gut unterstützt, dem wir vertrauen etc. Wir hätten eigentlich jemanden gebraucht, der ausführend ist, was auch definitiv absolut fein ist. Also es
total.
Gibt übelst, also brutal wichtig aber gibt's wahrscheinlich auch, oder? Dass dann Leute sagen, okay, nee, dann passt nicht.
Ja, in jedem Fall. Also gerade wenn ich mir, ich habe das bei Kunden glücklicherweise jetzt noch nicht erlebt. Das hat gut funktioniert bis jetzt. Aber wo ich das erlebt habe, ist, wenn du als Freelance-Designer mit Agenturen zusammenarbeitest. Also wenn du jetzt als UI-Designer in einer Agentur gebucht wirst für UI-Design, dann hast du in Anführungszeichen in den allermeisten Fällen nicht mehr mitzureden, wie die Informationsarchitektur von so einem Produkt ist oder wie das Marketing ist. Oder dann brauchst du auch als UI-Designer nicht die Frage danach stellen, ganz kurz, was war nochmal die eigentliche User-Journey und von der Persona her, dann wirst du in einer Agentur angeguckt wie der letzte Freak. So, ne? Und deswegen habe ich da irgendwann nicht mehr reingepasst. Also wenn du zu wild denkst und wenn du das zu groß als Gesamtbild siehst, dann passt du irgendwann nicht mehr in diese klassischen Agenturrollenverteilungen rein, weil die nicht dafür vorgesehen sind meistens.
Ja. Ist es dann deswegen auch so, sage ich mal, dass ihr dann auch euch entschlossen habt, ihr macht es ja, also du bist ja nicht alleine, ihr supportet euch ja gegenseitig, auch wenn es dann um agile Themen geht, wo du noch mit Support mit deiner Hand hast quasi. Ich glaube, das macht super Sinn zu sagen, wenn man in eine beratende Richtung geht, dass man sich irgendwie zumindest einen Sparringspartner mitholt, weil man eben anfängt, in sehr viele Bereiche einzutauchen. Und ich meine, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es ist unfassbar schwer, ist auf allen Leveln so ein tiefgehendes Wissen und Verständnis zu haben, dass du oftmals den Themen auch gerecht wirst. Also.
Absolut. Es braucht in jedem Fall noch zum einen andere Berater, die einfach einen anderen Fokus haben und dann die Experten in gewissen Bereichen. Ne? Also zum Beispiel bei einem klassischen Relaunch von einer Webseite oder sowas, dann gibt's immer noch den SEO-Spezialisten. Ne? Also, und den muss es auch geben, weil ich kann nicht in der Tiefe SEO verstehen, aber ich weiß zumindest, dass es in einem Gesamtkontext eine extreme relevante Rolle spielt. Ne? Und dann hole ich mir denjenigen einfach noch dazu. Vielleicht, um nochmal diesen Kontext zu klären, warum Agil irgendwie noch auf dem Tisch ist. Ne? Also neben Hello Design gibt es auch noch für alle anderen da draußen, die noch zuhören und noch nicht abgeschaltet haben, ich weiß nicht, wie viel, 20 Minuten oder so, gibt es noch Hello Agile, wo wir uns darauf fokussieren, und ich spreche auch von wir, weil ich da einfach auch als Mitgeschäftsführer mit drin hänge, eher auf das Trainieren und Weiterbringen von agilen und New Work Methodiken. Ne? Und wir haben das damals einfach als eine super Kombi angesehen, agile Sachen mit Design zusammenzubringen, weil am Ende vom Tag will ein bestimmtes Team ein neues Produkt entwickeln. Das neue Produkt kann man mit Design geil machen. Und jetzt muss man sich nur noch die Frage stellen, okay, wie kann denn das Team am geilsten zusammenarbeiten? Und das macht agil. Und das hängt so stark miteinander zusammen, dass wir gesagt haben, okay, dort gibt es ganz, ganz viele Schnittmengen, wie man das zusammenbringen kann.
Ja, und es ist Das ist ja auch, also ich meine, ich will jetzt nicht zu viel vorspoilern, aber da, wie du schon gesagt hast, das hängt, was sag ich mal, um das Wort Design, es ist ja nicht jetzt in dem Fall nicht nur visuelles Design, sondern in dem Sinne ja Produktdesign oder Produktentwicklung, ja, die ja teilweise gar nicht ohne, sag ich mal, kommt immer aufs Projekt und aufs Produkt drauf an und auf das Setup, aber das ja oftmals auch erst dann richtig gut oder richtig, richtig gut werden kann, wenn du bestimmte auch, sag ich mal, Arbeitsweisen dir aneignest und dann auch lebst und praktizierst, weil das natürlich sich total gegenseitig bedingt auch.
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, das Thema Design fängt bei mir beim Visuellen überhaupt erst an. Also das ist eine kleine Bubble in diesem riesigen Kreis. Ne? Am Ende bedeutet für mich persönlich Design einfach nur solving problems creatively. That's it.
Ja.
So, und welche Methoden du dafür benutzt innerhalb dieses ganzen Rahmens, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber auch als Designer, und das ist für alle Designer, die sich weiterentwickeln wollen, vielleicht Richtung Strategy oder so, wenn ihr als Designer in der Lage seid, beispielsweise agile Methoden wie Scrum oder sowas zu verstehen, dann erhöht ihr direkt euren Marktwert, weil ihr viel besser in der Lage seid, mit Developern zu arbeiten, viel schneller in die Art und Weise, wie beispielsweise jetzt eine Software-as-a-Service-Company oder eine andere Tech-Company funktioniert, versteht. Ihr könnt euch schneller in die Prozesse reindenken und seid somit automatisch wertvoller für das Unternehmen, dementsprechend ist euer Tagessatz höher. Also wenn ihr da rein wollt, das hilft auf jeden Fall.
That's the way. Ich denke auch, dass es vor allem momentan halt ein extrem gefragtes Thema auch ist, weil jetzt, wo, sag ich mal, das ganze Thema ja, die Leute wissen jetzt, dass es hier X-Design gibt, manche ein bisschen besser, manche ein bisschen weniger gut, aber so dieses Grundverständnis, dass es da was gibt, was man irgendwie auch vielleicht mal sich angucken sollte, wenn man vernünftige und nutzerzentrierte Produkte machen will, glaube ich, ist dann auch erst die Nachfrage richtig groß zu sagen, hey, wie integriere ich das in meinen Kontext, in mein Produkt, wo sind Schnittstellen und so weiter, deswegen ist das ja auch momentan so ein großes Thema, glaube ich, dass viele Leute in diese beratende Rolle auch reingehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass oftmals die Frage gestellt wird, so wie zur Hölle fangen wir eigentlich an? ja. Also es gibt oft Teams, die vielleicht bestehend sind aus jemandem, der sehr gut im Marketing ist, einen Business Strategist oder sowas, der eine Marktlücke entdeckt hat oder sowas. Und dann haben sie vielleicht noch irgendeinen, der ist halbwegs in der Lage, drei Wireframes irgendwie auf dem Papier zu pinseln. So. Und jetzt versuchen die damit, mit den Skills, ihren Entwicklern, die sie irgendwo eingekauft haben, das zu erklären, dieses Produkt. So, und wenn du da jetzt einen Design, und diesen Pain, den die haben, weil die kriegen es dann die Developer nicht weiterentwickelt, genau da musst du sozusagen als UXer rein oder als Produktdesigner. Und dann kannst du nämlich den Weg aufmachen, XXXXX muss gemacht werden, damit die Entwickler genau das umsetzen können, was in eurem Kopf drinne ist. Und da kommt man automatisch auch wieder in diese beratende Rolle rein, weil du halt den Weg aufmachst. Ne? Also du musst erst sehen, okay, was ist beim Kunden da? Sind die in der Lage, Wireframes selber zu machen oder machen wir die irgendwie mit denen? Und sind die in der Lage, das an die Entwickler weiterzugeben? Oder muss ich dort noch eine Rolle spielen? Und das macht dich auch wieder sehr, sehr wertvoll. Ne? Mhm. Das ist auch diese klassische Strategy oder beratende Rolle, die dann irgendwie da entsteht.
Wie ist denn das? Um es mal an der Stelle kurz zusammenzufassen, am Ende des Tages ist ist es meistens der Weg zu sagen, okay, man geht in dieses Feld rein, ob es jetzt von der visuellen Ecke ist oder von einem anderen Fokus hat, wenn man meinetwegen aus dem Coding vielleicht kommt. Das ist erstmal dahingestellt, aber dann zu sagen, okay, man entwickelt sich mit der Zeit, weil man eben den Blick öffnen kann, weil man eben andere Probleme erkennt, auch mit Erfahrung, die man sammelt, eignet man sich auch die das Know-how an zu sagen und auch die Erfahrung zu sagen, okay, hey, es gibt ja noch eine andere Stellschraube, an der man drehen kann, lieber Kunde. Was mich halt interessiert und auch vielleicht viele, die zuhören, ist, wie ist es dann mit Akquise-Geschichten? Also ich meine, wenn man so mit reinwächst, ich denke mal, der Kunde wird mitwachsen, ich meine, der sieht deine Entwicklung wahrscheinlich mit, aber wenn man jetzt natürlich irgendwie sagt, okay, man geht irgendwie neu in dieses Feld mit rein, wie es jetzt bei euch zum Beispiel jetzt, bei euch war so ein bisschen der Cut auch sozusagen mit der Gründung auch von Hello Design. Wie präsentiert man sich dann gegenüber dem Kunden? Ist es dann eher ein fließender Übergang und sagt man, hey, ich bin Design-Experte, ich kann aber auch dir in der beratenden Rolle supporten, oder sagt ihr wirklich, okay, eigentlich auch in dem, was wir machen wollen und was wir auch für eine Dienstleistung geben wollen, ist nicht mehr der Spezialist in der Umsetzung zu sein, sondern mit dem Background aus der Umsetzung zu sagen, hey, wir gucken uns an, was ihr insgesamt optimieren könnt in dem Produktentwicklungsprozess.
Jetzt triffst du so einen richtigen wunden Punkt bei mir, so, oh Gott. weil es ist, ich habe da tatsächlich noch keine finale Antwort drauf. Ich bin noch am Suchen, wie man das löst. Ich teile einfach mal meine Gedanken bis hierhin und ich hoffe, wenn wir in einem halben Jahr sprechen, dann bin ich noch ein bisschen schlauer. Aber erstmal vielleicht bis dahin. Ich habe die ganze Zeit, gerade bei Hello Design, nach einem Wort, einem Konstrukt gesucht, um das zu beschreiben, was ich eigentlich tue. Und das ist tatsächlich, es ist eine Zusammensetzung aus einer zum einen beratenden Tätigkeit, aber auch einer exekutiven Tätigkeit. Und im Moment habe ich so einen schönen Begriff dafür gefunden, der heißt Consulting Plus. klingt richtig schön salesy, aber am Ende glaube ich tatsächlich nur daran, dass richtig gute Beratung im Kreativ- oder Designbereich verschmelzen muss mit der Exekutive. Also ich glaube nicht, also man kann natürlich beispielsweise auch so einen UX-Audit schreiben, so ich schreibe dir irgendwie einen 5-Seiter oder mach dir eine schöne Präse darüber, was auf der Website jetzt schäbig ist, dann kannst du das nehmen und irgendwie zu einer anderen Agentur laufen, die das für die Hälfte des Geldes dir umsetzt. So, ja, kannst du machen, aber ich glaube, und das sage ich oft meinen Kunden so, ich denke, während ich gestalte. So, ich kann natürlich mir eine Webseite mit Tools oder auch rein aus qualitativer Sicht mal analysieren, auf ein Blatt Papier schreiben, aber in dem gleichen Zuge denke ich, wenn ich parallel schon anfange zu sketchen, wenn ich eh schon parallel anfange zu sketchen, dann kann ich auch direkt die Lösung dafür liefern, die eher auf einer exekutiven Ebene liegt. Und jetzt stellt sich bei mir noch so ein bisschen die Frage, muss ich diese Leistung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, eher basierend auf einem bestimmten Bedürfnis, was der Kunde hat, irgendwie kommunizieren, so oder stricke ich daraus irgendwie eine Leistung, die jetzt bei mir Consulting Plus heißt und das ist noch nicht geil, ja. Und versuche das sozusagen anzubieten. Ja. Und da hänge ich gerade so ein bisschen in der Luft, aber ich hoffe, es wird klar, wo die Reise so ein bisschen hingehen soll.
Ja, es ist, glaube ich, auch, also wenn man halt einen neuen Kunden hat, glaube ich, ich meine, so doof es ist, und es ist bei uns auch so, weil du musst irgendwo halt ein Gleichgewicht finden zwischen, hey, pass auf, ich kann jetzt irgendwie halt 3 Seiten erklären, was ich alles mache und was ich kann und was ich halt vielleicht auch nicht kann. Oder halt dann in einem Wort das auf den Punkt zu bringen, wo du genau weißt, wenn ich das jetzt sage oder wenn ich das so kommuniziere, wird das beim Kunden genau den Punkt treffen, wo er sagt, hey, das ist, was ich brauche. Weil ich glaube, auch viele Kunden, ich meine, da wirst du die bessere Expertise haben, bei denen ist, die suchen eigentlich jemanden für die Umsetzung. Man weiß aber, hey, da ist definitiv halt noch was dahinter. Und da wird auch was Beratendes gebraucht, was vielleicht der Kunde selbst noch nicht weiß.
Ja, Also was ja auch die Design Community immer so gerne macht, ist so Client Blaming so, ne? Also ja, so, also das, der Kunde weiß das nicht, ja, woher soll er das denn auch wissen? So, wenn mich ein Bäcker fragt, so, wie mache ich ein Brötchen? Ja, so keinen Plan, ich will das Brötchen, so, ne? Und es gibt ja dieses schöne Konzept, was man oft bei Nutzeranalysen und so macht, der Job to be done. Um zu verstehen, was ist sozusagen die hinterliegende Motivation, ein Produkt irgendwie zu hiren oder ein Produkt irgendwie zu nutzen. Und eigentlich muss man sich das selber als Berater oder Designer irgendwie auffragen, was möchte mein Kunde denn am Ende vom Tag irgendwie haben? Und das ist dann auch irgendwie ein gewisser Zustand oder eine gewisse Problemlösung, weil prinzipiell will keiner Beratung. Die explizite Leistung will ja niemand. So jemand möchte das Ergebnis oder den Weg dorthin erklärt bekommen, ne? Und deswegen tue ich mir wirklich sehr, sehr, sehr schwer, dafür ein Wort zu finden. Und ich glaube eher mal, dass man halt irgendwie über die bestimmten Bedürfnisse da irgendwie hin muss. Ich glaube, was mittlerweile ganz gut funktioniert, ist so dieses Thema des Sprints. So, das haben neben Workshops so langsam die Leute verstanden. Ah, okay, das ist irgendwie sowas, da kriegen wir relativ schnell in 5, 6, 7, 8 Tagen, je nachdem, wie derjenige das auslegt, irgendwie was hin. Also das funktioniert ganz gut. Und Sprints gibt's ja mittlerweile für alles, ne? Also so Website-Sprint, Brand-Sprint, Kampagnen-Sprint. So, ich mach dem, im Endeffekt heißt es, wir machen in 5 Tagen so schnell alles zusammen und iterativ, wie es irgendwie geht. So, that's it. Also klar hat das natürlich, wenn man das gut macht, einen sehr stringenten Prozess. Und das muss anständig moderiert sein. Aber da ist es mittlerweile ganz gut geglückt, dass halt Sprint so ein Wort wird, was verstanden wird.
Ja, es ist auch, das ist, glaube ich, auch der große Key, weil man, weil das eben Feld ist, was so langsam, wo das Verständnis auch ranreift, so. Aber ich glaube vor allem auch bei den wirklich spannenden Themen oder Unternehmen, wie auch immer, wo du genau weißt, da kannst du richtig viel bewegen, weißt du aber auch, da ist aber auch noch richtig viel festgefahren. Also weißt du, und ich weiß nicht, ist es aus deiner Erfahrung her stressiger als in beratender Funktion auch zu fungieren, da auch eine gewisse Verantwortung, sag ich mal, auch zu tragen, wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt meinetwegen auf Management-Ebene halt ein scheiß Berater bist, dann werden halt vielleicht auch am Ende des Tages die falschen Entscheidungen getroffen.
Ja, also im Endeffekt, ja klar, das ist irgendwie stressig. Aber auch da geht es halt wieder um Vertrauen oder Vertrauen mit der Zeit halt irgendwie aufbauen, ne? Also wenn du Höhe ab Höhe, Schritt für Schritt erläuterst, warum du Entscheidungen triffst und dann diese auch irgendwie gut evaluieren kannst, dann ist das, glaube ich, eigentlich immer eine schöne Sache, ne? Also eigentlich ist es meistens eher schlimmer, wenn du irgendwie 10 Leute in den Raum steckst, wo alle glauben, sie sind die Schlauesten. So, dann ist es eigentlich viel stressiger, weil jeder dann versucht, seine Meinung da irgendwie durchzudrücken. Deswegen arbeite ich ehrlich gesagt auch gerne mit Leuten zusammen, die vielleicht eben nicht wissen, was sie genau da machen. Und solange du dann auf Augenhöhe irgendwie kommunizierst, sind alle viel, viel glücklicher und so entstehen halt irgendwie gute Relationships, was ist dafür das deutsche Wort? Ich habe schon wieder viel zu viel Beziehungen. Ja. Ich habe schon viel zu viel Denglisch wahrscheinlich hier wieder drin. Und dann entstehen irgendwie schöne Beziehungen halt irgendwie in den Teams. Und was da auch aber eine spannende Sache ist, weil du gerade eben gesagt hast, dass da noch Nachholbedarf ist. Oftmals hängt es stark zusammen, und jetzt kommt so ein bisschen wieder dieser Schlüssel zwischen Agilität und Design. Wenn Teams nicht agil arbeiten und jetzt nicht im Sinne von wir benutzen irgendwie eine bestimmte Methode wie Scrum, sondern das kulturell und vom Mindset nicht angekommen ist, dann sind sie meistens auch noch nicht so weit, User Experience Design, Kundenzentrierung und so weiter und so fort zu verstehen. Weil du musst ja erstmal bei dir selber in der Lage sein, das zu verinnerlichen und selber so zu arbeiten, und dann kannst du es auch auf deine Kunden transportieren.
Ich verstehe also quasi so der Aspekt der, sag ich mal, der kulturelle oder ich meine UX-Strategie ist ja auch wieder so ein Thema, hatten wir auch tatsächlich auch schon mal im Podcast, wie man das verankern kann, aber ist tatsächlich ein spannender Punkt. Ist es dann bei dir so, dass du, sage ich mal, wenn du jetzt bei einem Kunden hast und merkst, hey, irgendwie die wissen, da ist, meistens ist es ja sowieso immer ein Zwischen, also die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen, man hat es irgendwie verinnerlicht, irgendwie aber auch nicht oder vielleicht nicht in der Tiefe oder vielleicht nur ein paar Leute. Wie tief geht ihr in die kulturellen Thematik mit dran?
So tief wie irgendwie es geht, so, ne? Also gerade da auch wieder eine spannende Sache. David und Christian, meine Co-Founder mit Hello Agile, die würde ich sagen, sind im Moment eher in den kulturellen Themen drin als ich, weil tatsächlich ich mich im Moment noch auf die Produktdesign-Sachen und auf die Brand-Sachen fokussiere. Aber sobald beispielsweise du das Thema OKRs, Objectives and Key Results, ne, eine Zielsetzung und oder eine Zielmanagement-Methode am Ende vom Tag in die Teams reinbringst, kommt auf einmal das Thema Vision. So, ein Thema Vision hat natürlich stark was mit der Brand zu tun. Und auf einmal hänge ich da wieder mit drinne. Und was auch super spannend ist, wenn du dich mit Verhaltenspsychologie und Behavioral Design auseinandersetzt, dann kommst du zwangsläufig an den Punkt, wo du auch so kulturelle Gefüge verstehst und warum Menschen sich entscheiden, wie sie sich in Teams entscheiden und warum sie bestimmte Methoden nicht annehmen. Und so mischt man das da auch irgendwie zusammen. Aber klar, kulturelle Themen kann man da in jedem Fall auch angehen, aber die sind sehr, sehr, sehr schwer zu erfassen und auch zu ändern, gerade von außen.
Ja,
ne?
Ja, das ist halt genau das, worauf ich hinaus wollte, weil ich meine, da bist du ja dann extrem schnell weg von der Produktberatung oder Design Consulting, sondern da bist du ja drin eigentlich in der Organisationsberatung und zu sagen, ich meine, bei euch mit Hello HL, ihr seid da natürlich noch ein bisschen näher auch mit dran, aber man ist dann sofort da dabei, sag ich mal, die Organisation mitzuschapen und dann auch bis wahrscheinlich auf Management-Ebene irgendwie man die Fühler wahrscheinlich ausstrecken muss, damit so ein Kulturwandel nachhaltig erfolgen kann, mit dem man sich dann auch noch beschäftigen darf oder muss, je nachdem, wie man es sieht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das da vielleicht auch nochmal, du, wenn Kultur muss auf C, also wenn wir irgendwie schön so Slang, Business Slang, muss halt so auf C-Ebene gelebt sein und auch vorgelebt werden. So, die müssen Bock darauf haben, das zu ändern. Und wenn das da nicht drin ist, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Klar kannst du irgendwie so mit kleineren Schimpfworten, also Arbeitsgruppen oder so Projektteams oder sowas starten und die können erste Ergebnisse machen und das dann von klein auf, von den kleinen Teams nach oben tragen, wenn man jetzt von hierarchisch organisierten Unternehmen irgendwie spricht. Und ne, also du kannst nicht einfach so irgendwie auf so ein CEO rennen, so, ja, wir machen jetzt Kundenzentrierung bei Ihnen, so, ne, oder das Team muss erst einmal irgendwie kundenzentriert arbeiten, muss Ergebnisse geliefert haben und vielleicht mit dieser ganzen Energie gehst du dann nach oben und dann kriegt man das irgendwie so hin. Was nie funktioniert, ist vor allem im kulturellen Bereich, halt so auf Biegen und Brechen, wir machen jetzt diese Kulturinitiativen und Also das kriegst du ja im privaten Bereich auch nicht hin. Also du kannst ja nicht zu deinen Freunden so, ja, wir werden jetzt hier alle Hippies oder so, da hält ja auch keiner dran. Also, ja.
Nee, das ist, ich hatte die Erfahrung mal, als ich meine Ausbildung gemacht habe, irgendwo auch im Culture-Team gewesen damals, oder wie hieß es, glaube ich, Change-Management-Team, wie auch immer. Und das war so ein dedizierter Haufen von, weiß ich nicht, fünf Leuten oder 10 Leuten und die sollten dann in 200.000 Personen-Weltkonzern einfach mal kurz einen Kulturwandel machen. So ist halt dann so. Und deswegen, das ist, glaube ich, genau der spannende Punkt auch, wo ihr, sag ich mal, einen extrem großen Hebel, glaube ich, habt, meiner Meinung nach, weil du natürlich die Möglichkeit hast zu sagen, hey, zum einen, du lieferst, sag ich mal, Ergebnisse, mit denen man dann belegen kann und sagen kann, hey, passt auf, wir haben das jetzt hier mal gemacht, guck mal, was dabei Gutes rausgekommen ist. Und dann zum Zweiten aber auch durch deine Erfahrung, durch eben die beratende Tätigkeit dann aber auch sagen kannst, hey, probiert das doch mal in der anderen Abteilung auch so zu machen oder probiert das mal auf nächster Management, wenn man jetzt irgendwie von hierarchischen Strukturen spricht, auf nächster Management-Ebene das auch zu machen, weil man hat immer diesen, sag ich mal so, diesen Proof of Concept eigentlich, zu sagen, hey, pass auf, wir haben hier ein vernünftiges Produkt gebaut, was offensichtlich beim Nutzer extrem gut ankommt, weil wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Wollt ihr das nicht irgendwie, also weißt du, so dann doch von unten irgendwie das nach oben zu tragen, glaube ich schon, dass ihr dann relativ guten Hebel auch habt und da sehr tief auch mit Organisationen quasi mit oder was bewegen könnt, um es mal so heroisch zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wo würdest du sagen, sind so die, was war so die krasseste Challenge auch, sage ich mal so, von dir, von der Arbeitsweise her zu sagen, hey, ich bin jetzt dedizierter Berater irgendwo, werde auch beim Kunden so gesehen, um dem dann auch gerecht zu werden? Oder ist das was man automatisch dann irgendwie immer beibehält? Oder ist es schon auch manchmal so, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, shit, ich drifte so wieder in meine eigene Bubble ab und mache nur so mein Ding. Passiert das oder?
Also grundsätzlich tue ich mich immer noch mit dem Begriff Brater so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Also
ja,
nicht schlimm, dass du den erwähnst oder irgendwie das so betitelst, ne? Also zum Beispiel Christian oder sowas, irgendein Co-Founder, der sieht sich klar als Berater. So, für mich ist das als Designer, der mit einer klassischen Designausbildung sagt, ich bin Designer, so ich baue als Stuff. So nicht. Und klar bin ich dann irgendwie parallel Berater, aber nur weil ich in diese Rolle reinschlüpfe dann. Aber wo man immer so natürlich ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man seine persönlichen Werte, die man vertritt, zu sehr versucht, ins Unternehmen reinzudrücken. Was meine ich konkret damit? Wenn ich jetzt irgendwie als UX-Designer, UX-Berater, UX-Strategy da irgendwie reingehe in so ein Unternehmen, dann hast du natürlich den Anspruch, eine Software, eine Website, eine Brand so nutzerzentriert zu gestalten, wie es irgendwie geht. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man das in einem Verhältnis macht, was für das jeweilige Unternehmen halt angemessen ist. Ne? Also vielleicht ein Unternehmen, was überhaupt nicht kundenzentriert arbeitet, das kannst du nicht direkt auf links drehen und alle Prozesse umstellen, dass alles kundenzentriert wird, sondern du musst so peu à peu da irgendwie reingehen. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich und seine eigenen Wertvorstellungen, wie halt Unternehmen zu laufen haben, nach was sie sich ausrichten sollten, zurücknimmt. Weil es dann vielleicht einfach nicht zum Unternehmen irgendwie passt.
Ja, es ist wahrscheinlich dann auch eine Frage zu sagen, okay, passt man dann vielleicht auch sogar als sag ich mal, Dienstleister jetzt in dem Falle in eurer Position und als Unternehmen überhaupt, sag ich mal, von der Arbeitsweise zusammen, damit man dann nicht irgendwie total in den, also man muss, glaube ich, auch einfach gut miteinander auskommen, vor allem, wenn man dann irgendwie mitredet.
Ja, auf jeden Fall. Entscheidungen. Auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmt Unternehmen da draußen gibt, die könnten mit mir nicht zusammenarbeiten. So. Aber das ist ganz normal. So, also du kannst ja auch in deinem privaten Leben nicht mit jedem irgendwie. Und genauso ist das ja auch mit Unternehmen. Und solange man das Testphasen hat, sich am Anfang irgendwie abtastet, passt das nicht gut, dann ist das völlig, völlig in Ordnung, dass es auch manchmal passieren kann, dass es halt eben nicht passt. Ne? Also das hat ganz viel mit deinen Werten und Kultur und so weiter und so fort zu tun, ne? Dass das dann eben funktioniert oder eben nicht funktioniert.
Wie ist es bei euch mit den bei den Projekten? Ist es so, dass ihr da in der Regel beim Kunden dann sagt, okay, hey, pass auf, wir wollen jetzt diesen Weg irgendwie gemeinsam gehen, man hat jetzt irgendwie schon ein paar Projekte miteinander gemacht, vor allem, wenn es dann, sage ich mal, in so einen Culture Change auch mit reingeht, den man ja dann möglicherweise, sage ich mal, in eurer Position auch mit begleiten kann, sind dann wahrscheinlich auch immer sehr, sehr, sehr langfristige, sage ich mal, Kooperationen, die, oder halt, ich will es jetzt nicht Projekt nennen, weil es in dem Sinne ja kein Projekt ist, aber zu sagen, okay, man hat die Connection auch sehr, sehr lange mit einem Kunden, weil man dann eben genau weiß, man harmoniert miteinander, das gegenseitige Vertrauen ist da und ihr seid dann auch, habt dann natürlich auch irgendwo das Standing, weil es auch in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, oder habt ihr auch einfach so irgendwie so kurze Kurzprojekte, wo es dann heißt, hey, sag mir mal kurz, wie ich XY machen soll und dann geh bitte wieder, so nach dem Motto.
Also ich glaube, ehrlich gesagt haben wir beides. Also auf der einen Seite, was wir einmal haben, sind solche initialen oder einfachen Workshops beispielsweise. Also das eine, es gibt explizit genau dieses eine Problem zu lösen. Ein Workshop da rein, einen Tag Vorbereitung, einen Tag Nachbereitung, zack, Problem gelöst, ciao, that's it. Haben wir genauso, wie wir beispielsweise ganze Agilisierungsprozesse in Unternehmen begleiten. Ne? Angefangen von, was heißt bei uns überhaupt Agilität? Workshop 1, bis irgendwie 2 Jahre später Trainingskonzepte oder Train-the-Trainer-Konzepte für beispielsweise irgendwie Scrum Master oder sowas. Oder initial holt mich jemand rein, erstmal jetzt im Design-Kontext wieder gesprochen, Fabrice, kannst du uns bitte irgendwie die und die Wireframes irgendwie mal kurz umsetzen? Und dann merkt man, oh wow, da geht ja noch viel mehr und ich bringe noch 10 Themen rein und dann sind wir auf einmal 2 Jahre oder 1 Jahr später und haben irgendwie gemeinsam die neue Business Strategy für das gesamte Produkt gestaltet. Also es gibt beide Sachen, wie gesagt, kurze Workshops als auch irgendwie solche langfristigen Begleitungen.
Ich glaube auch, dass das ist, wieso du, oder was glaube ich der größte Unterschied auch ist zum ganzen Thema Beratung, wenn man sich jetzt mal irgendwie wie so ein Strategieladen vorstellt, ist es, also wo man sagt, hey, ich rufe jetzt mal irgendwie kurz, weiß ich nicht, Boston Consulting Group an und hau da irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Viertelmillion raus, die machen mir jetzt mal kurz irgendwie einen Culture, keine Ahnung, drehen mal kurz ein Unternehmen auf links so ungefähr. Das ist ja eigentlich ein ganz anderer Approach, wo du sagst, hey, lass uns doch irgendwie das langsam mal zusammen machen, weil ich will nicht überfordert werden mit euch, weil man natürlich auch den Kunden erst irgendwie kennenlernen muss, aber der Kunde will auch nicht überfordert werden mit, hey, mach das so, wir haben das schon da so gemacht und diese Abteilung müsst ihr so machen und das müsst ihr weglassen und das müsst ihr noch mit dazu machen. Hilft ja keinem was oder beziehungsweise würde wahrscheinlich auf so viel Reibung stoßen, dass es für niemanden mehr wirklich Sinn macht.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben unsere Frameworks, wir haben unsere ungefähren Rahmenbedingungen und Erfahrungen, wie man strategisch das Sachen angehen kann, aber am Ende, neben den Trainings, die wir anbieten, sind viele Sachen 100% customized. Ne, weil, und da schließt sich jetzt auch wieder so ein bisschen der Kreis zu kundenzentriertem Arbeiten, was man selber versucht, in Projekte reinzubringen, dass man das selber tut, nämlich der Aufbau von Empathie im Gesamtkontext. Du musst ja erstmal verstehen, wie funktioniert diese Organisation, wie funktionieren die verschiedenen Teams miteinander, wie sind die verschiedenen Menschen dort irgendwie verteilt. Und das braucht einfach seine Zeit, aber ich glaube daran, dass umso mehr customized das ist, umso besser wird das Ergebnis und da auch lieber mal einen Gang zurückgeschalten, weil es muss auch nicht immer alles morgen direkt fertig sein, wenn es dann nämlich hinten raus auseinanderfällt. Das macht keinen Sinn.
Ja, das ist, glaube ich, würde mir zum Beispiel jetzt in so einer Thematik unfassbar schwer fallen, dass man, und ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen Kunden so geht, dass man die Früchte erst extrem viel später auch erntet. Also, weißt du, man macht, glaube ich, sehr viel Invest auch, und deswegen ist es, glaube ich, erfordert es auch so viel Vertrauen und auch, sag ich mal, von eurer Seite jetzt, wenn man, ich will nicht wieder das Wort Berater nehmen, aber sag ich mal so im Produktdesign oder im UX-Design sagt, okay, man gibt auch Impulse über die reine operative Tätigkeit hinaus. Deswegen, glaube ich, erfordert es auch so viel Vertrauen und Empathie, weil man oftmals nicht sofort sehen kann, was dann am Ende hinten bei rauskommt. Also es ist meistens eher der Longshot dann, auf dem man dann merkt, okay, hey, das war wirklich gut, was die Jungs da gemacht haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also so, wenn man es im Big Picture sieht, auf jeden Fall. Aber was man immer halt machen kann, du merkst, oder was ich oft höre, gerade wenn du so im Konzernlevel oder sowas zusammenarbeitest, nach dem Workshop, da ist ja richtig was rumgekommen, wir haben nur eine Stunde gearbeitet. Also das ist oftmals, Leute sind den Speed, wie schnell du eigentlich Sachen auf den Tisch kriegst, nicht gewöhnt. Und wenn du halt so in so einem Branding-Workshop beispielsweise, der irgendwie 2 Stunden gehst und so ein paar Moodboards zusammenknallst, irgendwie eine kleine Strategie hast und irgendwie schon was Handfestes hast, da sind viele Leute immer sehr stark beeindruckt von. Und so kannst du diese erst vielleicht langfristig spürbaren Veränderungen kurzfristig direkt erlebbar machen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und das sind irgendwie immer schöne Erlebnisse, die man da irgendwie hat.
Was würdest du so als abschließende Frage, was würdest du so jemandem raten, der jetzt irgendwie sagt, hey, ich habe mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin vielleicht schon seit ein paar Jahren jetzt irgendwie Designer, habe aber irgendwie Bock, da auch ein bisschen mehr zu bewegen bei den Kunden. Das ist ja immer auch oftmals das große Thema, wieso, wo auch, glaube ich, viele Freelancer mit hadern, weil sie sagen, hey, irgendwie, ich mache nur das und wenn man irgendwie dann mal Ideen hat, die mit einbringen will, dann wird abgeblockt oder keine Ahnung, wo vielleicht ein bisschen Frustration da ist. Hast du irgendwie so, also wie würdest du an sowas rangehen, beziehungsweise wie hat das bei dir gut funktioniert?
Tricky question, aber gute Abschlussfrage, würde ich sagen. Also ich glaube, so retrospektiv fällt mir das wirklich schwer, Momente auszumachen, wo ich das so aktiv eingefordert habe oder so, das ist so aktiv, weil ich, wie am Anfang schon so ein bisschen gesagt, das ist einfach über die Jahre irgendwie so passiert, dass man sich in diese Rolle reinentwickelt. Aber ich glaube 2 Sachen dazu. Das eine ist, mehr bewegen bedeutet ja automatisch oder bedeutet ja erstmal, dass du verstehen musst, was du bewegen willst. So, es geht ja nicht nur darum, dem Kunden gefällt das Logo nicht, aber ich habe ihm irgendwie designtechnisch gut erklärt, warum das jetzt besser ist, das so und so zu machen. Das interessiert ihn ja nicht. Du musst verstehen, warum macht er überhaupt ein Logo? Welche businessrelevante Metrik steckt denn da irgendwie dahinter? Und das musst du erstmal lernen, um dann zu verstehen, und dann kannst du dir überlegen, was willst du denn bewegen? So, das ist das Allerwichtigste erstmal, dass wenn du mehr bewegen willst, dass du verstehen musst, was du bewegen möchtest. Und das auch wirklich auf einer Business-Ebene erstmal. Also das an alle jungen Junior-Designer oder längeren Freelancer, die da irgendwie mehr machen wollen, auf jeden Fall, es gibt eben dieses schöne Ding, so speak the language of your clients, und das auf jeden Fall, da muss man verstehen, mit wem man da spricht und was denen seine Metriken sind. Und das andere ist, und das hat bei mir tatsächlich auch ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, den Hebel, den du hast als Freelancer, der ist einfach aufgrund deiner Rolle begrenzt. Weil, warum wirst du als Freelancer gebucht? Warum? Der einzige Grund ist, weil es zu einem bestimmten Punkt ein signifikantes Problem gibt. Wäre das Unternehmen alleine in der Lage, das zu lösen, wärst du nicht da. Warum sollte ich dich benutzen, in Anführungszeichen, also ganz rational gesprochen? Und deswegen gibt es eigentlich in bestimmten Punkten einfach immer nur den Fall als Freelancer, entweder, wenn du wirklich was bewegen willst, geh ins Unternehmen oder gründe dein eigenes. Weil du einfach de facto als Freelancer, es sei denn, es gibt manchmal so freakige Langzeitbuchungen über 3 Jahre, was immer ja so ein bisschen semi-geil ist, aber du bist einfach in einer Rolle, wo du nicht langfristig Veränderungen treiben sollst auch, weil, ne, das heißt nicht, dass bestimmte Freelancer und bestimmte Berater bestimmte Hebel machen und dann ändert sich eine ganze Menge, das meine ich überhaupt nicht damit. Es geht einfach nur darum, dass die Rolle einfach eine andere ist. Die ist für den Moment, und am besten hiert sich so eine Company dann eine komplette Designmannschaft, die das dann selber lösen. Und die haben den Hebel.
Ja. Das ist ein echt guter Punkt. Also das ist ein wirklich guter Punkt. Weil man auch das Standing einfach nicht hat, glaube ich, dann. Und guter Schlusspunkt. Ich will auch gar nicht mehr ganz so viel nachschießen. Es hat mich wie immer sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Es hat mir sehr Spaß gemacht, und ich muss sagen, ich gehe mit neuer Energie in den Feierabend jetzt dann. Dementsprechend, ja, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht beim Zuhören, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.